Räum das weg, schmatz nicht so laut. So, liebe Gemeinde, hört man es manchmal im Hause der Familie Lars. Ich und meine Frau Julia versuchen, unsere Kinder zu erziehen. Und wir sagen, mach dies und lass dies, lass jenes. Und ich denke, das macht ihr ganz genauso, beziehungsweise habt es so gemacht. Ihr habt euren Kindern erzählt, was sie tun sollen und was sie lassen sollen. Habt geschimpft und gesagt, schmatzt nicht so laut, räumt euer Zimmer auf. Wir haben versucht, unseren Kindern Moral beizubringen und uns wurde auch von unseren Eltern Moral beigebracht. Moral, das ist ja, wenn jemand von außen kommt und dir sagt, was richtig und was falsch ist und du verinnerlichst das und es wird für dich so ein moralischer Kodex, so eine Ansammlung von Sachen, die man halt tun darf und die man nicht tun darf, zu wissen, was richtig und was falsch ist. Und ich finde das absolut notwendig. Also ich bin auf keinen Fall ein Verfechter so einer Laissez-faire-Erziehung, die sagt, ach, lass die Kinder doch machen, keine Regeln, irgendwie so weniger Regeln, desto besser. So ist es nicht, sondern wenn Kinder keine Regeln haben, dann geht es drunter und drüber und wenn Erwachsene keine Regeln haben, dann wird es noch schlimmer, dann bricht das Chaos aus. Also wir brauchen diese Moral. Wir brauchen Regeln, die gelten, an die sich jeder halten muss. Ohne Frage ist das notwendig. Aber, und das gehört auch dazu, diese von außen herangetragenen Regeln, die bereiten auch Probleme. Man sieht das bei seinen Kindern. Und zwar setzt es die Kinder unter Zwang. Man sagt, räum das auf und schmatz nicht. Aber das tun sie ja nicht freiwillig. Sie tun es nicht, weil sie das wollen, sondern weil sie es müssen. Sie fühlen sich also gezwungen. Und je mehr Regeln es gibt, desto mehr innere Spannung baut sich dann auch bei den Kindern auf. Eine Spannung, die dann irgendwann auch mal hochgehen kann. Wir wissen vielleicht alle Beispiele, wo Kinder, die ziemlich streng erzogen wurden und auch gut erzogen wurden, irgendwann mit 16 oder 18 komplett ausbrechen. Genau das Gegenteil von dem machen, was ihre Eltern ihnen beigebracht haben. Das ist dann diese innere Spannung, dieser Zwang, unter dem sie standen. Und irgendwann wurde es zu viel und dann brach alles zusammen und sie haben ihre ganze Moral über Bord geworfen und genau das gemacht, was sie eigentlich nicht tun sollten. So ist es auch, dass Kinder, wenn sie, wie ihnen gesagt wird, was sie zu tun haben, es eben zum Schein tun. Ja, die räumen nicht ihr Zimmer auf, weil sie die Notwendigkeit erkennen, sondern weil sie es müssen. Und dann tun sie es einfach oder sie sind freundlich, bedanken sich bei der Tante für das Buch, was ihnen gar nicht gefällt. Nicht, weil sie das wollen, sondern weil es halt einfach dazugehört. Und sie sind, tun es nur zum Schein. Und ein letzter interessanter und wichtiger Aspekt sind dabei die Schuldgefühle, die entstehen. Das ist vielleicht auch etwas, was uns und Menschen ein Leben lang begleitet, wenn die Eltern ordentlich mit dem Zeigefinger gewedelt haben, dass das Schuldgefühle hervorgerufen hat, die mich noch heute als Erwachsener begleiten. Und in anderen Situationen, da fühle ich mich schuldig und ich komme aus diesem Schuldgefühl nicht heraus, eben weil ich diese Erziehung hatte, dass meine Eltern mir immer Regeln und Moral eingeprügelt haben. Also um das mal zusammenzufassen, auf der einen Seite ist Moral notwendig, weil es verhindert das Schlimmste. Ohne solche Moral würde Chaos ausbrechen. Aber es ist auch problematisch, denn es macht uns in Wirklichkeit vom Herzen her keinen Deut besser und es bringt eine Menge an Problemen mit sich. Zwang, innere Spannung und Schuldgefühle. Diese Problematik sieht auch der Apostel Paulus. Die Moral seiner damaligen Zeit wurde aufgeschrieben oder ist zusammengefasst im Alten Testament, in den Geboten, also im jüdischen Gesetz, im Gesetz, wie Paulus das nennt. Und er erkennt durchaus die Notwendigkeit an und weiß auch, dass diese Regeln, die ja von Gott kommen, grundsätzlich gut sind, aber er sieht eben auch die Schattenseiten, die das Ganze mit sich bringt. Und darüber wollen wir heute gemeinsam nachdenken. Ich lese euch den entsprechenden Text vor. Der steht im Römerbrief, 7. Kapitel, die Verse 4 bis 6. Römer 7, Vers 4 bis 6. Da schreibt Paulus, genauso wart auch ihr gebunden, und zwar an das Gesetz. Aber ihr seid davon befreit worden, als Christus am Kreuz für euch starb. Und jetzt gehört ihr nur noch ihm, der von den Toten auferweckt wurde. Nur so werden wir für Gott Frucht bringen, das heißt leben, wie es ihm gefällt. Von Natur aus waren wir einst der Gewalt der Sünde ausgeliefert und wurden von unseren selbstsüchtigen Wünschen beherrscht. Durch das Gesetz wurde die Sünde in uns erst geweckt, sodass wir taten, was letztendlich zum Tod führt. Aber jetzt sind wir nicht länger an das Gesetz gebunden, sondern von ihm befreit. Denn für das Gesetz sind wir tot. Deswegen können wir Gott durch seinen Heiligen Geist in einer völlig neuen Weise dienen und müssen es nicht mehr wie früher durch die bloße Erfüllung toter Buchstaben tun. Man hört hier deutlich die Kritik heraus, die Paulus an der Moral, an dem Gesetz hat. Er sagt, Moral zerstört geistliches Leben. Moral zerstört unser geistliches Leben, denn es führt zu einem Zwang. In Vers 4, da beginnt er und sagt, genauso wart auch ihr gebunden, und zwar an das Gesetz. Ihr wart gebunden, ihr wart Sklaven des Gesetzes, ihr wart unter einem Zwang. Das Gesetz an sich ist richtig, es ist alles gut und richtig, was da steht. Ja, du sollst nur einen Gott haben, du sollst nicht lügen, du sollst den Feiertag heiligen. Das ist alles gut und richtig, aber ihr habt es ja nicht aus euch selbst herausgetan. Ihr habt es getan, weil ihr es musstet und deswegen wart ihr gebunden, ihr wart unfrei. Desgleichen führt Paulus auch, oder des Weiteren führt Paulus auch aus, dass das Gesetz, die Moral, die Lust steigert, das Falsche zu tun. In Vers 5, zweiter Teil, da heißt es, durch das Gesetz wurde die Sünde in uns erst geweckt, sodass wir taten, was letztendlich zum Tod führt. Ja, das ist der Reiz des Verbotenen. Das kennen wir alle, ja. Wenn etwas verboten ist und man sagt, du darfst nicht an die Süßigkeiten-Schüssel im Schrank, ja, das reizt die Kinder erst recht, da mal hin reinzuschauen, wenn die Eltern nicht gucken. Also indem das Gesetz uns sagt, was falsch ist, gerade das reizt in uns, das gerade zu tun. Die Lust am Verbotenen, die Lust, das Falsche zu tun. Das ist ein negativer Punkt, den das Gesetz mit sich bringt. Und dann führt die Moral eben zu Schuldgefühlen. Das war ja eine Sache, in der damals die Juden gefangen waren, in diesem ständigen Denken, dass sie vor Gott schuldig geworden sind. Und dann haben sie Opfer gebracht, um diese Schuld zu sühnen. Und sie mussten immer weitere Opfer bringen. Und es führte zu immer mehr Schuldgefühlen und Opfern. Und es war so ein richtiger Teufelskreis. Ja, Paulus führt sich hier zu dem Schluss, dass er sagt, Moral zerstört geistliches Leben. Er sagt, durch das Gesetz wurde die Sünde in uns erst geweckt, sodass wir taten, was letztendlich zum Tod führt. Also dieser Versuch, durch Taten vor Gott als gerecht zu bestehen, dieser Versuch zu sagen, ich tue, was richtig ist, was von außen an mich herangetragen wird, und dann bin ich ein geistlicher Mensch, dann mag mich Gott, dann habe ich eine enge Gemeinschaft mit Gott. Das ist zum Scheitern verurteilt. Das führt in den Tod, sagt Paulus, in den geistlichen Tod. Das funktioniert einfach nicht. Und Paulus schreibt den Römerbrief, damit wir uns aus diesem Dilemma befreien können. Es geht darum, dass wir uns aus diesem Dilemma vom Gesetz befreien lassen. Das sagt Paulus ja in Vers 4, dass wir frei geworden sind von dieser Bindung an das Gesetz. Da heißt es, aber ihr seid davon befreit worden, als Christus am Kreuz für euch starb. Und jetzt gehört ihr nur noch ihm, der von den Toten auferweckt wurde. Nur so werden wir für Gott Frucht bringen. Das heißt, leben, wie es ihm gefällt. Ihr seid frei geworden, sagt Paulus. Und zwar deswegen, weil Gott eine Rettungstat vollbracht hat. Er ist Mensch geworden in Jesus Christus und er hat alle Schuld, die ihr auf euch geladen habt und die ihr auf euch laden werdet, am Kreuz für euch getragen. Dort am Kreuz hat Jesus unsere Schuld beglichen. Und all das, was zwischen mir und Gott steht, das ist hinweggenommen worden. Ihr seid befreit. Ihr steht nicht mehr unter diesem Anspruch, dass ihr etwas tun müsst, um richtig vor Gott dazustehen. Ihr steht nicht mehr unter dem Anspruch, das Gesetz halten zu müssen. Und wenn ihr es nicht schafft, dann seid ihr verdammt und verflucht und müsst euch Schuldgefühle machen. Das ist also der Weg, wie wir aus diesem Dilemma freikommen, dass wir am Kreuz beginnen. Dass wir nicht bei den Ansprüchen anfangen und sagen, wir müssen bessere Menschen werden. Wir müssen so handeln, wie Gott es von uns möchte. Und wir müssen alles erfüllen, was Gott von uns fordert. Das funktioniert einfach nicht. Das führt uns nur in einen Teufelskreis, wo wir dann enttäuscht werden, dass wir es nicht schaffen und dann haben wir Schuldgefühle. Und das macht uns nicht besser, sondern es macht uns nur noch schlechter. Wir müssen mit der Gnade beginnen. Beginnen mit dem Wissen, dass meine Schuld vergeben ist. Bevor ich mich überhaupt anstrenge, irgendwas zu verändern in meinem Leben, muss ich zunächst zum Kreuz gehen und sagen, Herr Jesus, ich bin ein sündiger Mensch und ich möchte alles, was ich falsch gemacht habe, vor dir hinlegen. Und ich möchte neu werden, ich möchte frei werden. Ich danke dir, dass du für mich gestorben bist, dass deine Gnade für mich ausreicht. Das alles gebe ich dir hin. Und das ist der richtige Startpunkt, das ist der erste Schritt, um so zu leben, wie Gott es möchte. Wenn wir das tun, dann können wir ein Leben leben, das Gott gefällt, sagt Paulus. Stimmt das oder ist das gefährlich? Das ist ein Einwand, den ich ab und zu mal höre von nichtchristlichen Freunden, dass sie mir sagen, oh, das ist aber richtig gefährlich, was ihr da sagt, dass ihr einfach erstmal mit der Gnade beginnt. Dann kann ja der Massenmörder sagen, ja, ich habe Gnade, alles ist mir vergeben. Oder der Verbrecher, der anderen Menschen Leid zugefügt hat, der sagt einfach, ja, ist vergeben, die Schuld ist vorbei. Aber wer so handelt, wer das so macht, der hat das Prinzip der Gnade nicht verstanden. Gnade heißt nicht, dass ich mir einfach mal einen Schuldbrief oder einen Freispruch abhole, so mir mit der Post zuschicken lasse und dann ist alles in Ordnung. Sondern diese Gnade wird nur für mich wirksam, wenn ich wirklich verstanden habe, was da passiert. Wenn ich wirklich verstanden habe, dass Gott seinen einzigen Sohn für mich gegeben hat. Wenn ich das verstehe, dann empfinde ich eine unglaubliche Liebe, die Gott mir da entgegenbringt. Ich spüre, wie Gott mich als sein Kind annimmt und was das für ihn gekostet hat und was das bedeutet. Das spielt alles damit rein, wenn ich das annehme. Und wenn ich dies verstehe und in der Tiefe wirklich so auslote, dann ist es für mich unmöglich, das so als eine Entschuldigung zu nehmen, um weiter zu sündigen, sondern ich werde erneuert dadurch. Es geht also nicht darum, einfach sich einen Freibrief zu holen, um weiterzumachen mit seinen schlechten Taten, sondern es geht darum, neu zu werden, dadurch, dass ich die Gnade Gottes annehme. Es geht um ein ganz neues Prinzip, nämlich, dass ich aus mir selbst heraus das Richtige tue. Nicht mehr von außen, dass mir jemand sagt, was ich zu tun habe und dann mache ich es und dann kriege ich vielleicht noch ein bisschen Druck und dann mache ich es erst recht, sondern es geht darum, dass ich aus mir selbst heraus das Richtige tue. Ist das möglich, dass wir so verändert werden, dass wir aus uns selbst heraus das Richtige tun? Ja, das ist möglich, sagt Paulus, und zwar durch den Heiligen Geist. Er sagt in Vers 6, zweiter Teil, deswegen können wir Gott durch seinen Heiligen Geist in einer völlig neuen Weise dienen und müssen es nicht mehr wie früher durch die bloße Erfüllung toter Buchstaben tun. Früher, da haben wir in der Heiligen Schrift oder in der Tora gelesen, was wir zu tun haben, sagt Paulus. Diesen Buchstaben haben wir aufgenommen und dann hat der Synagogenvorsteher gesagt, das müsst ihr tun, so müsst ihr euch verhalten und dann haben wir versucht, das zu machen. Aus eigener Kraft. So war es früher. Bloße Erfüllung toter Buchstaben, sagt Paulus. Aber es gibt ein neueres und ein besseres Prinzip, nämlich durch die Kraft des Heiligen Geistes. Wir können Gott durch seinen Heiligen Geist in einer völlig neuen Weise dienen. Das ist auch unser Weg, wie wir auf dem Weg der Nachfolge vorankommen, dass wir den Geist Gottes in uns wirken lassen. Was heißt das konkret? Was bedeutet das, wenn der Geist Gottes in uns wirksam wird? Es heißt, dass wir bei der Kraft und Gegenwart Gottes beginnen, dass wir aus der Gegenwart Gottes Kraft schöpfen. Der Heilige Geist, das bedeutet ja, dass Gott in unserem Herzen wohnt. Das heißt, dass die Quelle des Glückes und die Quelle der Freude in unserem Herzen weilt. Und diese Quelle müssen wir finden. Zu dieser Quelle müssen wir einen Zugang finden. Das ist der erste und wichtigste Schritt. Denn nahezu alle Sünden, die du begehst, begehst du aus einem Defizit heraus. Aus dem Denken, dass dir etwas fehlt, dass du etwas brauchst. Ich brauche das Auto meines Nachbarn, um glücklich zu sein. Und schon brichst du das 10. Gebot, nicht zu neiden, was deinem Nächsten gehört. Oder ein Ehebruch kommt zustande, weil jemand denkt, ich brauche eine andere Frau. Ja, es ist immer dieses Defizitdenken, was dahinter steckt, bevor wir sündigen. Und das können wir nur lösen, wenn wir Kontakt zum Heiligen Geist aufnehmen, zu der Quelle in unserem Herzen. Paulus sagt, die Liebe Gottes ist ausgegossen in eure Herzen durch den Heiligen Geist. Dort müsst ihr auf die Suche gehen, dort müsst ihr euer Defizit füllen. Dort ist es zu finden. Ja, nicht im Außen, nicht bei anderen Dingen, nicht in anderen Sachen, nicht in irgendwas, was wir tun, sondern im Heiligen Geist, in der Gegenwart Gottes, der Geist, der in uns lebt. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass der Heilige Geist uns eine Wachheit und eine Aufmerksamkeit schenkt, dass wir uns ehrlich betrachten können. Wenn der Heilige Geist dich erfüllt, dann siehst du, was du tust. Du merkst die Mechanismen, die dazu führen, dass du sündigst. Wenn man sich zum Beispiel immer mit seinem Ehepartner streitet, dann zeigt dir der Heilige Geist, was dahinter steckt. Warum dich gewisse Dinge immer wieder anstacheln, irgendwie sauer zu sein oder irgendwas Gemeines zu sagen. Dann deckt der Heilige Geist das mit dir gemeinsam auf. Und er geht an die Wurzel des Übels, an das Problem heran. Und er zeigt dir, wie Gott dir dort helfen kann. Der Heilige Geist macht dich also sensibel für das, was in deiner Seele passiert. Du verstehst dich selber. Und wenn du dich selber verstehst und das vor Gott hinlegst, dann kannst du dein Verhalten ändern oder dann verändert sich dein Verhalten von selber. Nicht umsonst sagt man, die Selbsterkenntnis ist der erste Schritt zur Besserung. Das ist schon wahr. Wenn der Heilige Geist dir zeigt, wo genau dein Fehler ist und was du falsch machst, dann bist du den ersten Schritt zur Besserung gegangen. Das meint also Paulus hier, wenn er sagt, aus dem Heiligen Geist heraus können wir Gott in völlig neuer Weise dienen. Er meint, dass wir aus seiner Kraft, dass wir aus seiner Gegenwart Kraft schöpfen und seine Liebe erfahren als ersten Schritt und dann als zweiten Schritt, dass wir ganz sensibel werden, wie wir uns verhalten, wie wir denken, was wir fühlen. Und wenn wir das vor Gott legen, dann verändert uns Gott ganz von alleine. Wir tun dann das Richtige aus Fülle und Erkenntnis, nicht aus äußerem Druck. Und das ist die Freiheit, das Richtige zu tun. Wir haben dann die Freiheit, richtig zu handeln. Die Moral ist nur ein Notbehelf. Sie ist notwendig. Wir können nicht einfach sagen, alle Regeln gelten nicht mehr. Wenn wir das tun würden, dann würde Chaos ausbrechen. Und das geht nicht, weder bei unseren Kindern, noch hier in der Gemeinde, noch in der Gesellschaft. Wir brauchen Regeln und wir brauchen Gesetze. Aber es ist ein Notbehelf. Es soll sozusagen deine sündige Natur in Zaum halten. Aber letztendlich lösen tut es das Problem nicht. Es ist ein Notbehelf, bis der Geist in dir das Richtige tut. Darum geht es, Kontakt zum Heiligen Geist zu bekommen, damit du aus dir selbst heraus Gott dienst und Gott folgst. Ich möchte das, was wir in der Predigt gesagt haben, nochmal praktisch durchgehen an einem Beispiel. Und zwar dem Beispiel, wo Jesus sagt, behandle die anderen Menschen so, wie du selbst behandelt werden möchtest. Also die goldene Regel, wo er sagt, das fasst die Gebote zusammen. Behandle andere so, wie du selbst behandelt werden möchtest. Wenn wir jetzt einmal durchgehen, was wir gesagt haben, dann müssen wir zunächst einmal festhalten, da hilft nicht Zwang. Es hilft nicht, dass ich mir sage, ich muss jetzt aber nett zu meiner Frau sein. Oder ich muss jetzt meinen Arbeitskollegen, den ich nicht mag, nett behandeln. Du musst es tun. Niklas, tu es, tu es, tu es. Dieser Zwang führt nicht dazu, dass ich meiner Frau oder meinen Arbeitskollegen liebevoll gegenübertrete. Es führt nur zu einem inneren Zwang, in einem inneren Druck, der wahrscheinlich sogar dazu führt, dass es schlechter wird. Zwang hilft mir nicht, die goldene Regel zu befolgen. Der Weg ist ein anderer. Ich muss mich zunächst einmal von diesem Zwang befreien, von diesem Druck, irgendetwas tun zu müssen. Ich muss zum Kreuz gehen und sagen, Jesus, ich schaffe es in vielen Situationen nicht, meiner Frau richtig gegenüberzutreten. Oder ich schaffe es nicht, meinem Arbeitskollegen angemessen zu verhalten. Ich falle immer in diese und jene Muster und es tut mir leid und ich bitte um Vergebung. Und ich nehme diese Vergebung in Anspruch und ich danke dir, dass du mich liebst, auch wenn ich nichts daran ändern würde, auch wenn ich es nicht schaffen würde, es zu ändern, du nimmst mich trotzdem an. Ich bin dein Kind. Das muss in unserer Seele aufgehen, das muss in unserem Herzen groß werden, das muss uns wichtig werden, dass wir begnadigt sind, dass nichts uns trennt von Gottes Liebe. Und wenn wir diesen Schritt gegangen sind, also dass wenn wir diesen Druck rausgenommen haben, dann öffnen wir uns dem Heiligen Geist und machen uns bewusst, dass wir jederzeit in der Gegenwart Gottes leben. Und wir versuchen, unsere Defizite bei Gott zu stillen. Und das wird ganz viel Dynamik aus unserer Sünde herausnehmen. Ja, diese Sündenprozesse haben ja so eine Dynamik, die wir gar nicht steuern können. Und das geht vieles von alleine und wir merken das gar nicht. Und wenn wir lernen, bei Gott aufzutanken, immer wieder uns Zeiten zu nehmen, wo wir uns Gott zuwenden und von ihm seine Kraft und Liebe bekommen, dann werden wir merken, wie diese Dynamiken schwächer werden, wie wir das gar nicht mehr so brauchen, dass wir unseren Frust an unseren Ehepartner auslassen oder gar nicht mehr unseren Mitarbeiter schlecht behandeln müssen, weil diese Dynamik, dieser Wunsch gar nicht mehr da ist, weil wir bei Gott auftanken. Und dann werden wir merken, wenn wir uns auf den Heiligen Geist einlassen, dass er uns sensibel macht, dass er uns zeigt, warum wir in dieser Situation so und so handeln. Wir werden sensibel für das, was wir tun. Und so verändert uns der Geist Gottes von innen heraus. Darum geht's. Das möchte Paulus uns vermitteln, diesen Weg. Durch den Heiligen Geist dienen wir Gott in einer völlig neuen Weise. Nicht mehr wie früher aus Zwang, sondern aus Fülle und Erkenntnis heraus. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen. Nehmt noch einmal Platz, wir lassen den Gottesdienst ausklingen mit einem Postludium und dann wünsche ich von hier vorne einen gesegneten Sonntag und eine herzliche Einladung zum Kirchcafé.